habe auf dem Herzen, über Ermutigung zu predigen. Ermutigung oder Gott als Ermutiger. Und da ist wichtig, wenn es um Ermutigung geht, dass es Ermutigung zu den richtigen Dingen ist. Ermutigung zu den richtigen Dingen. Richtige Dinge heißt zum Beispiel, gibt ja dieses Lied irgendwie, Dear Lord, would you buy me a Mercedes-Benz? My friends are driving Porsche und so. Also so ungefähr, Herr, schenk mir doch ein luxuriöses Auto oder irgendwas, weil meine Freunde sind auf einem gewissen Status und da würde ich gern mit in den Level eintreten. Ermutigung zu den richtigen Dingen. Lohnt es sich für Profit oder für Dinge, wo in den Werbung, wie zum Beispiel mein Dreirad, mein was auch immer, die Leute halt, genau, Hausauto und so weiter, dafür zu ermutigen. Ermutigung zu den richtigen Dingen. Ermutigung zu den richtigen Dingen heißt, wenn jetzt jemand zum Beispiel, was das Singen angeht, talentfrei ist, dann sollte er nicht bei DSDS oder Superstar oder sonst was mitmachen. Dann sollte ich ihn dazu auch nicht ermutigen. Das wäre echt eine fatale Sache. Ich brauche auch keinen Regenwurm ermutigen, über eine gespannte Leine zu springen. Ich muss ermutigen zu den richtigen Dingen. Ich kann auch nicht sagen, anfangen, ja, du schaffst es, du musst es nur wollen und anstrengen und so weiter. Und der Wurm krampft sich eins ab und weiß eh gar nicht, was ich von ihm will. Ich muss auch niemanden von euch ermutigen, zu kandidieren als Präsident von den Vereinigten Staaten. Also, es sei denn, du hast einen amerikanischen Pass, weil du in Amerika geboren bist. Ansonsten wird es wahrscheinlich keinen Sinn machen, dich dazu ermutigen. Und dann ist es auch gut zu wissen, was ist das Motiv von demjenigen, der ermutigt? Was hat der Ermutiger davon? Und wenn euch da jemand für irgendwas anfeuert, ist es auch sicher interessant und wichtig, mal zu realisieren, warum macht er das? Was ist in dem sein Beweggrund? Zum Beispiel am Boxring sehe ich die Typen, die da ihre Jungs anfeuern, sich da verprügeln zu lassen im Boxring. Da haben die ja richtig was davon. Das sind ja Nutznießer, die lassen sich selber zwar nicht die verhauen, aber sind ja manchmal vielleicht sogar in aussichtslose Situationen am Anfeuern. Und dann ist eine Frage, die ich mich schon auch gestellt habe, ist, bin ich abhängig oder sind wir vielleicht abhängig von Ermutigung oder halten wir das einmal aus, nicht, beziehungsweise da gibt es ja den interessanten Zwischenpart zwischen Lob und Anerkennung und Ermutigung. Und Lob und Anerkennung ist sicher ein wichtiger Part. Aber darf das mein Motivationsmotor sein? Das heißt, solange ich Gebauchpinsel über den Kopf gestreichelt und gesagt bekomme, das machst, hast du aber toll gemacht, dann mache ich weiter. Und wenn das nicht kommt, lasse ich's, weil ich denke, keiner dankt's mir, bin ich abhängig davon. Klar muss Ermutigung kommen, wenn wir sie auch wirklich brauchen. Und ich möchte einen Vordergedanke setzen, halte nach der Ermutigung auch durch, beziehungsweise halte an Ermutigung fest. Wenn Gott jemanden ermutigt, dann geht es um seine Ziele und nicht um unsere. Wenn Gott dich zu etwas ermutigt, dann geht's um das, was er auf seinem großen Plan, auf seiner großen Agenda hat und geht's nicht um unsere Ziele. Als Abraham berufen wurde, hat er sich nicht gesagt, ich suche mir jetzt einen Mann raus, dem ich mal so richtig toll darstellen darf. Der soll sich brüsten können, Vater vieler Völker zu sein. Sondern er hat Abraham berufen, weil Gott einen Plan mit diesem Volk Israel hatte. Weil er an diesem Volk, an dem Volk, das sich als Abrahams Nachkommen, und dann merkt man, da ist ja dieses, nicht das menschlich-biologische Volk an sich gemeint, sondern die, die im Sinne Abrahams glauben, auch wenn sie noch nicht sehen. Als Gott Mose berufen hat, einen Mörder, hochgebildeten, hochintellektuellen Mörder, der sich in der Wüste versteckt, als Gott so jemanden beruft, geht's ihm drum, er möchte sein Volk aus der Knechtschaft herausführen. Der hatte nicht das Ziel gehabt, den Mose in die Stellung des Pharaos zu bringen, dass der Mose sich sagen kann, hey, super Leben gehabt. Gott hat einen Gideon ermutigt. Einen Gideon, der von sich echt sehr schwach gedacht hat, der nichts auf sich und nichts auf seine Sippe gehalten hat. Kennst du das, dass du das Gefühl hast, wer bin ich schon? Wir sind wenige in unserer Sippe, wir haben eigentlich gar nichts zu sagen. Das haben eigentlich immer andere gemacht. Gott hat so jemand ermutigt, nicht weil er den Gideon groß rausstellen wollte, sondern weil er einen Plan hatte, dass nämlich Gideon als Führer einer kleinen Mannschaft zeigen kann, dass wir können nur Kämpfe gewinnen, wenn Gott mit uns ist. Wir brauchen keine großen Armeen, so wie auch in dem Bild heute schon kam. Es sind nicht die großen Machtaufgebote, die wir brauchen. Einen Samuel, einen David, einen Petrus, einen Paulus. Das waren alles Männer, die Ermutigung erfahren haben. Ermutigung? Meist reduziert herunter nur von Gott. David hatte keine Ermutigung in seiner Familie bekommen. Der wurde übersehen, als es darum ging, wer könnten da als König zur Verfügung stehen. David war nicht auf der geheimen Liste seines Vaters. Gideon, an den hat niemand gedacht. Von Mose hätte es auch keiner vermutet. Paulus, einer, der die Christen verfolgt hat, der erste Kopfgeldjäger, der die Christen verfolgt hat, wird ermutigt und berufen. Und Petrus, so ein Versager, einer, der wirklich zu seinem Freund noch einen auf dicke Hose macht und sagt, hey Jesus, also was auch immer ist, ich werde mit dir bereit sein, auch unterzugehen. Und wenn's mich's Leben kostet. Und es war der Erste, der sein Messer gezückt hat, also schlechte Ausbildung gehabt, dass der nur das Ohr erwischt hat. Da wäre manch ein anderer von uns viel effektiver gewesen. Das wäre wenigstens auch eine coole Heilung gewesen, ein Ohr ankleben, was Jesus gemacht, aber so mal nochmal schnell einen Toten auferweckt. Menschen, die eigentlich in ihrem Umfeld nicht ermutigt wurden, die eigentlich in ihrem Umfeld nicht als prädestiniert angesehen waren, die hat Gott ermutigt und berufen. Nicht für was, dass sie ihre Ziele verfolgen können, tolles Leben hatten und am Ende der Zeit sagen konnten, war schon irgendwie cool, hier gelebt zu haben. Mit Aufkleber, eure Armut kotzt mich an auf dem Auto oder sonst irgendwas, sondern jemand, Menschen, die dann schlussendlich auch dazu befähigt oder bereit waren, ihr Leben voll und ganz in den Dienst Gottes einzustellen. Glaub nicht, dass du ermutigt wirst für ein einfach chilliges Leben von Gott. Das holst du dir besser bei Menschen in deinem Umfeld ab. Das wird dir der Herr nicht geben. Nicht, weil ich es dir nicht gönnen würde, aber dafür sagt Jesus, da habe ich gar keine Zeit dafür, mir darum Gedanken zu machen. Wir sind nach wie vor in einer verlorenen Welt, wo noch die Mehrzahl der Menschen echt verloren gehen. Und da willst du hier gerade einen auf Bauchpinseln machen. Schönes Leben. Halbe Sachen geht nicht, bequemes Leben auch nicht. Manche Ermutigung sieht im ersten Moment wie eine Entmutigung aus. Und hier geht's darum, dass wir echt Demut beweisen. Demut beweisen. Übrigens in Ermutigung, in Demütigung oder in Demut steckt jedes Mal das Wort Mut drin. Ich brauche auch Mut zur Demut. Mut, mal etwas zu ertragen, auszuhalten, ohne gleich in Gefechtsstellung zu gehen oder dagegen zu schießen. 1. Petrus 5, Vers 6 und 7, da heißt es, deshalb beugt euch demütig unter die Hand Gottes, dann wird er euch ehren, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Deshalb beugt euch demütig unter die Hand Gottes, dann wird er euch ehren, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Überlasst all eure Sorgen Gott, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Das hat was damit zu tun, dass wir, wenn wir in unserem Herzen die innere Bereitschaft haben, Gott, ich stelle mein Leben dir zur Verfügung, dann hat es gleichzeitig was damit zu tun, auch die Zeit auszuhalten, bis Dinge ins Offenbare kommen oder sichtbar werden. Also als Beispiel, jetzt haben wir gerade ganz aktuell zwei Männer, die schon über viele Jahre in der Gemeinde sind, zum Ältesten berufen. Vor 3, 4 Jahren habe ich auch schon mal intensiv mit Thomas darüber gesprochen gehabt, wie sieht es aus mit Ältestenschaft. Wir haben das abgewogen, gemeinsam abgestimmt. Und der Part ist, wenn ich persönlich nicht die Zubereitungszeit Gottes aushalte, sondern mich für was bereit empfinde, wo aber andere offensichtlich nicht sehen, weil die meiner Meinung nach den Blick vernebelt haben für das, was doch Gott ganz klar will, dann kann ich aufmüpfig werden und habe dann vielleicht irgendwann diese Zubereitung verpasst, die Gott eigentlich vorhatte. Und dann möchte ich sagen, Gott ist wirklich souverän. Er kann auch die Herzen der Menschen lenken wie Wasserbäche. Und wenn ihm's nicht passt, dann kann es sein, dass ich innerhalb von wenigen Tagen hier weg bin, wenn ich nicht gottgemäß meinen Dienst tue. Durch einen Unfall, durch eine Versetzung, durch was auch immer. Also heißt es nicht so, dass ihr denkt, oh schade, dass der David immer noch heißt, bei der nächsten Wahl werde ich ihn abwählen, abstrafen oder wie auch immer. Ich nehme ja dieses Beispiel, weil es gerade ganz aktuell ist, sondern dass wir wissen, Gott ist doch souverän in seinem Handeln und er bringt seine Ziele durch, aber er ermutigt auch uns dort, wo wir vielleicht selber es nicht auf dem Schirm haben oder hatten. Nicht für ein bequemes Leben, sondern um seine Ziele zu verfolgen. Demütigt euch unter die Hand Gottes, dann wird er euch ehren, wenn die Zeit dafür gekommen ist, und überlasst all eure Sorgen Gott, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Wie oft überlassen wir Gott nicht unsere Sorgen? Wie oft haben wir einfach gesagt, obwohl wir es wissen, wenn wir doch mit so einem Paket da daherkommen und da ist das Kreuz, dass wir eigentlich unsere Lasten, unsere Sünden, alles beim Abladen dürfen und sagen können, mich erdrückt meine Last, aber ich lasse es bei dir und ich kann jetzt frei leben. Aber irgendwann fangen wir doch wieder an, in einem Automatismus belastende Dinge zu sammeln, und haben vielleicht das ganz neu verlernt, Gott echt unsere Sorgen zu überlassen. Was machst du mit deinen Sorgen? Gott hat einen Plan für dich, für dein Leben, weil er seine Ziele auch mit dir verfolgen will. Behältst du deine Sorgen feinsäuberlich? Packst du die Verletzungen, die andere dir zugefügt haben, feinsäuberlich ein? Dokumentierst du die dir? Und packst sie in deinen Rucksack, um zu gegebener Zeit immer wieder schlechtes Gewissen verbreiten. Übrigens, das und das hast du damals mit mir gemacht und das werde ich dir nie verzeihen. Nee, sagen wir nicht, wir sind ja Christen, aber trotzdem können wir es uns manchmal ganz schön aufbehalten und dem anderen doch wieder rüberbringen. Wir brauchen für unser Handeln eine solide Grundlage der Ermutigung, um durchhalten zu können, auch wenn es mal schwer wird. Und Ermutigung ist deswegen da, Ermutigung Gottes ist deswegen da, damit wir immer weniger abhängig werden von dem, ob uns Menschen um uns herum klasse finden, anfeuern. Ich brauche natürlich die Wahrnehmung, wie ist es? den Selbstreflektiertsein einerseits, aber andererseits nicht auf Stimmenfang beziehungsweise es jedem recht machen wollen. Das funktioniert nicht. Wie wird in den ganzen Sendungen, in den Comedy-Sendungen, da ein bisschen Hohn und Spott verbreitet, die SPD hat, was sie wollte, die CSU hat, was sie wollte und die CDU hat einen Kanzler, also eine Kanzlerin. Und dann zu sagen, ey, wir müssen es nicht jedem recht machen wollen, wir möchten aber in Gottes Sinn und Auftrag Dinge machen und dazu ermutigt er uns. Ich hatte es eingangs schon gesagt, manche verwechseln Ermutigung mit Anerkennung. Darum geht's nicht, dass es im Sinne von Bauchpinseln gemeint ist. Aber Ermutigung, Mut, etwas zu wagen, von dem ich vielleicht auch, wie andere, erstmal denke, ich bin nicht geeignet dafür. Ermutigung, ermutigende Zusagen Gottes. Und da ist ein echt interessanter Punkt. Ein ehemaliger katholischer Pater, der mit 50 ungefähr sein Zölibat abgelegt hat und die letzten Jahre bis zur Rente Pastor einer Freikirche war, ist ein sehr guter Bekannter von mir und war der geistliche Vater von Albert Frey und der ganzen Emanuel-Bewegung. Und er sagte, wo er so mal reflektiert, ich habe über viele Jahre gedacht, Gott ist enttäuscht von mir, weil ich mein Zölibat abgelegt habe. Gott ist jetzt echt enttäuscht von mir, weil ich das, was ich ihm versprochen habe, nicht gemacht habe. Und dann sagte er, über diese vielen Jahre war er natürlich Christ, war natürlich unterwegs im Auftrag Gottes und hat auch meiner Meinung nach Grandioses echt bewegt. Hat auch das Neue Testament nochmal ganz neu übersetzt, ein hochintelligenter Mensch. Fried Ritzhaupt, wenn ihr mal irgendwo was von ihm hört oder seht, das ist echt genial. Und dann sagt er trotzdem dieses Geheimnis, dass Gott eigentlich mich liebt und mein Ermutiger sein will und mein Ermutiger ist, das habe ich fast vernachlässigt, weil ich mir auf mein eigenes Versagen geguckt habe und dachte, Gott ist mit meinem Versagen auch oder mein Versagen enttäuscht. Wenn Gott über unser Versagen enttäuscht wäre, dann hätte er einige von denen, die ich jetzt aufgezählt habe, nicht berufen. Dann hätte es weder ein Petrus, ich sag euch, Petrus, wenn ich Jesus gewesen wäre, den hätte ich echt in die Wüste geschickt. Dem nochmal eine zweite Chance geben, das hätte mir echt schwer gefallen. Nachdem wir doch schon so Grandioses miteinander erlebt hatten, so einen eifrigen Kämpfer wie den Saulus, also so jemand kann ich doch nicht in meiner Mannschaft brauchen. Einer wie Gideon, der von sich wirklich so schlecht denkt, so einen kann ich doch nicht in meiner Mannschaft brauchen. Da bin ich echt enttäuscht über die. So würden wir Menschen reagieren. Wie schwer tun wir uns, jemanden eine zweite oder eine dritte oder auch in der Ehe vielleicht manchmal eine hundertste Chance geben, weil wir echt enttäuscht von ihnen sind. Gott ist nicht enttäuscht von dir. Er hat das gar nicht nötig, weil er hat alle Enttäuschung mit ans Kreuz genommen. Er ist nicht enttäuscht. Und ich mag uns einige ermutigende Zusagen nicht vorenthalten, aber bin dann auch schon bald am Ende. Also nicht am Ende, aber fertig jetzt mit dem heutigen Verkündigung, weil ich glaube, das soll uns lohnen, echt da in Heimarbeit zu gehen. Ermutigende Zusagen ist zum einen Josua 1, Vers 9. Ich sage dir, sei stark und mutig, hab keine Angst, verzweifle nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin mit dir, wohin du auch gehst. Übrigens, an jede Ermutigung ist eine Bedingung geknüpft, könnt ihr in Josua 1 selber nachlesen und in dem Moment können wir das auch Die Theologen kriegen mit, dass man ja nicht alles aus der Bibel auf sich beziehen kann. Paulus schreibt an einer Stelle zu Timotheus oder zu Titus, ach, bring mir übrigens den Mantel heim, den ich da und da liegen habe lassen. Lustigerweise begreifen wir, dass wir da nicht gemeint sind. Aber bei allen Segnungen, die nehmen wir gern an. Hier ist eine Bedingung geknüpft. In dem Moment, wenn wir diese Bedingung begreifen, können wir diese Ermutigung uns auch zu eigen machen, weil es da heißt, wenn du in meinem Wort bleibst, wenn du in meiner Nähe bleibst, wenn du nach meinem Willen suchst, dann sei mutig und stark. Hab keine Angst, verzweifle nicht, denn ich bin mit dir. Zephania 3, Vers 17 begeistert mich, was da steht, weil hier der Herr, dein starker Gott, der Retter ist bei dir. Begeistert freut er sich an dir, vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und jauchzt doch mit lautem Jubelruf über dich. Hey, lass das mal auf deine Zunge zergehen. Wir kommen mit unserem Versagen, fühlen uns vielleicht gerade mal so noch angenommen oder durchgegangen, dass, wie kenne ich das so, als junger Kerl, wenn man dann versucht hat, ins Kino reinzukommen bei einem Film ab 16 und war erst 14 oder 15 und man konnte sich so durchmogeln und dann saß man da drin mit schlechtem Gewissen und überhaupt nicht ermutigt, sondern ein Stück weit geduldet und hast permanent die Angst, wenn jetzt der Platzanweiser reinkommt, und der das überprüft, dann bist du draußen. Wie? Also, manch einer hat sich vielleicht so ins Reich Gottes hineingeschmuggelt, an Jesus vorbei, versucht einfach in der Gemeinde mitzuspielen. Und du denkst jedes Mal, hey, wenn Gott mich aber eigentlich ansieht, dann ist er überhaupt nicht ermutigt, überhaupt nicht stolz auf mich. Hey, was ist das für eine Zusage? Der Herr, dein starker Gott, der Retter ist bei dir. Begeistert freut er sich an dir. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und jauchzt doch mit lautem Jubelruf über dich. Ich dachte, das können nur Frauen. Zwei solche Sachen machen. Sprachlos ergriffen und laut jauchzen, jubeln. Sprüche 3, Vers 6. Denk an ihn, was du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Suchst du Orientierung in deinem Leben? Denk an ihn. Was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Wie habe ich gerade gestern vor Campus für Christus Studenten gesprochen in Obermörlen. Die hatten mich eingeladen. Das ist übrigens echt ein interessantes Klientel, wenn du da solche Studenten hast. Dann denke ich so, bis dahin dachte ich immer, ich bin jung. Also so, und auf einmal fragen die, wo sind sie her? Und dann so, oh, jetzt wirklich war ich ganz schön alt. Gut, ihr müsst mir ja nicht verstecken. Wie heißt, ein schönes Gesicht braucht Platz. Und aber dieses Denk an ihn, was du tust, und genau dort bei diesem bei diesen Studenten, da war es echt so, dass die jungen Leute natürlich Orientierung gesucht haben. Ey, ich bin jetzt fertig bald mit dem Studium, weiß nicht, wie es weitergeht, hofft, dass Gott mir das zeigt. Ich glaube, das ist eine feste Zusage, dass wenn wir im Willen Gottes handeln wollen, dann lenkt er unsere Herzensanliegen, öffnet auch manche Türen und gibt uns mitunter, weil er ja ein verschwenderischer Gott ist, auch noch gleich 5 Optionen und sagt, jetzt darfst du dir eins raussuchen. Das und das und das steht an. Damit kommen wir Christen schier nicht klar. Da stehen wir verzweifelt vor diesen Möglichkeiten und zermartern uns den Kopf und sagen, Himmels Willen, Jesus, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich denke mir so, wenn mein Kind, also wahrscheinlich wird die Zoe, wenn sie dann mal so weit ist, dass sie Eis essen darf, an der Eistheke sein und vor allem blaues Eis wollen. Ich mache mit euch eine Wette. Aber es wird denn so sein, stellt euch vor, ich gehe dann mit der kleinen Zoe an die Eistheke ran. Und dann gucken wir uns die Eissorten an. Und dann sage ich, Zoe, eine Kugel. Und dann, aber Papa, bitte sag mir, welche Kugel soll ich essen? Soll ich die und die? Dann würde ich ihr sagen, also Malaga schmeckt mir per se nicht, sie soll es auch noch nicht essen, aber alle anderen, das ist ja der Baum der Versuchung, alles andere, freie Auswahl, freie Auswahl. Und wenn dann mein Kind anfängt rumzutoben, rumzuzirnen, aber Papa, du musst jetzt sagen, wie ich jetzt essen soll, so weiter, und irgendwann würde ich sagen, weißt du was, ich habe das Theater satt, wir kommen da ohne Eis aus, dann gehen wir halt wieder. Wenn ich doch im Willen Gottes handeln will und es gibt Optionen, dann freue ich mich doch und gehe dann vertrauensvoll auf eine Seite zu, im Wissen, Stracciatella schmeckt einfach anders wie Schokolade. Und wenn sich mein Kind für Banane entscheidet, wird's vielleicht den Nutella-Geschmack vermissen. So ist es nun mal, wenn ich mich denn für was entscheide. Denk, dass wir leicht sensibel sein dürfen zu hören, Gott möchte führen, aber ich brauche nicht verzweifeln, wenn sich mir Möglichkeiten auftun und kann mit Freude das tun, wo ich euch dem Herzen Frieden dafür habe. Zacharia 4, Vers 6. Okay, ich höre jetzt gleich auf. Letzte. Die anderen kriegt ihr nicht. Müsst ihr selber raussuchen. Zacharia 4, Vers 6. Nicht durch Gewalt und Kraft wird es geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr, der Allmächtige. Ah, vielleicht überlasse ich euch doch noch die allerletzte Vers. Psalm 121, Vers 8. Der Herr behüte dich, wenn du kommst und wenn du wieder gehst, von nun an bis in Ewigkeit. Und ich möchte uns einladen, dass wir Gott als Ermutiger neu kennenlernen in unserem Leben. Dass bei all den Dingen, wo Menschen uns nicht ermutigen, bei all den Dingen, wo Menschen uns demotivieren wollen, wo, wie es bei David, bei Goliath und dem israelitischen Kriegsheer war, das war ja eine psychologische Kriegsführung. Goliath hat die Streitreihen Israels morgens und abends demotiviert. Er hat sie überhaupt nicht ermutigt. Und die ganzen Leute hatten echt die Hosen voll. Übrigens, die Amerikaner freuen sich da über die Wörter, die es nur im Deutschen gibt, aber nicht im Englischen. Unter anderem wie Schattenparker und Hosenscheißer, weil die das nicht haben. Das können die nicht übersetzen. Die können es nur umschreiben, was es bedeutet. Aber die hatten alle die Hosen voll. Und dann war es so, wo ist derjenige, der ermutigt ist? Und da gab es nur diesen einen, und der war ermutigt von Gott selber. Ich möchte uns echt Mut machen, nicht darauf zu schauen, ob du die Ermutigung des Bauchgepinsel von Menschen hast, wenn du es bekommst, und wir sollen dazu ermutigen, anderen echt Dank und Wertschätzung und Anerkennung zu geben. Aber wenn es nicht kommt, dann verzage nicht, sondern erinnere dich, wenn es denn doch wenigstens einer gibt, dann ist es Gott. Und er ist da und ermutigt mich. Und er flippt aus, dem hat es die Sprache verschlagen und er jubelt gleichzeitig. Und dem Gott gehören wir an. Amen. Jesus, ich danke dir, dass wir echt dich als Ermutiger mehr und mehr wahrnehmen, erkennen dürfen. Ich möchte dich echt bitten, dass du ganz konkret bei jedem Einzelnen von uns in unsere Lebenssituation hinein ein Ermutiger bist. Auch Thomas und Lasse, die jetzt so einfach neu in den Dienst hineingekommen sind, gerufen worden sind. Aber jeder von uns hat seinen Part, wo er echt Ermutigung von dir braucht und wo wir vielleicht leiden, dass wir die Ermutigung von anderen nicht bekommen. Herr, sei du echt das solide Fundament, auf dem wir kühn stehen können, veränderungsbereit sind, um dir die Ehre zu geben später mal. Herr, du hast uns kein einfaches Leben zugesagt, aber du hast uns zugesagt, mit uns durch all die Herausforderungen zu gehen, die das Leben uns bietet. In Jesu Namen. Amen.